Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 12. Juni 2024, befindet sich Europa auf dem unwiderruflichen Niedergang. Steht uns eine ganz finstere Zeit bevor, mit weniger Wohlstand, weniger Frieden, mehr Konfrontation, Europa gar als Schlachtfeld künftiger Auseinandersetzungen zwischen dem Westblock, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Allianzpartnern und Russland und dem Osten, dem sogenannten autokratisch-despotischen Osten, ganz gefährlich. Sie kennen da meine Position, dieses Eskalations-, dieses zusehends enthemmte Eskalationsvokabular. Aber nicht nur die Aussicht auf einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden großen Krieg. Davor warnen vor allem Politiker wie etwa Ungarns Viktor Orban oder Alexander Vucic aus Serbien, der serbische Präsident. Das Interview, das ich mit ihm in Belgrad geführt habe, übrigens morgen Donnerstag dann in schriftlicher Form vorliegen, vielleicht schriftlich gedruckt, noch beunruhigender, als wenn man das so erzählt bekommt vor der Kamera. Schauen Sie sich das unbedingt an. Also selbst wenn uns diese Höllenkammer erspart bleibt, müssen wir uns auf eine wolkenreiche, auf eine dauerbedeckte Zeit womöglich einlassen. Im nächsten Monat findet ja der NATO-Gipfel statt, eine vielbeachtete Konferenz, und da wird natürlich der neue kalte Krieg, das ist zu befürchten, zementiert und die Gefahr besteht. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass Europa zu einer Art Softkolonie der Vereinigten Staaten von Amerika wird, sowohl in militärischer Hinsicht wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht, abgeschnitten von der Seidenstraße Chinas, abgeschnitten von den russischen Energielieferungen. Das hat zur Folge, dass sich die industrielle Tätigkeit massiv verteuert, dass wir extrem abhängig werden von amerikanischen Lieferungen. Das Ringen der Großmächte wirkt sich für Europa als extrem nachteilig aus. Europa und vor allem Deutschland könnten zu den ganz großen Verlierern gehören. Nun muss man immer wieder einschränkend hinzufügen, dass die Unternehmen vor allem, nicht die Staaten, die Unternehmen, die Gewerbler, die Leute, die in der Wirtschaft den täglichen Überlebenskampf zu bestehen haben, dass diese Leute in aller Regel viel flexibler reagieren und selbst mit den fürchterlichsten politischen Dummheiten einigermaßen zu Rande zu kommen verstehen. Trotzdem sind das große Belastungen. Ich habe da eine Karte mir ausgedruckt, vielleicht kann man das anschauen. Das Blaue ist sozusagen amerikanisch dominiertes NATO-Gebiet. Das andere ist sozusagen der Gegenblock. Fürchterlich, Bilder wieder wie aus dem Kalten Krieg. Europa als Softkolonie. Wird sich das ändern nach diesen Europawahlen? Schwierig zu sagen. Die Rechte hat gewonnen. Interessant übrigens in diesem Zusammenhang, dass es ja gar keine Rechten mehr gibt. Ist Ihnen das aufgefallen? Auch keine Rechtspopulisten mehr. Über Nacht, vor allem in Deutschland, in den deutschen Medien, es gibt nur noch Rechtsextreme. In der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung, in der Welt etwas weniger. Die haben diese Kampfbegriffe auch mitgemacht, aber nicht so schrill wie die anderen. Spiegel, Bildzeitung etc. Die Rechtsextremen auf dem Vormarsch. Über Nacht sind die Rechtspopulisten, die einst Konservativen, umetikettiert worden zu Rechtsextremen. Und die Medien übernehmen dieses Verunglimpfungsvokabular eins zu eins. Und was früher rechtsextrem war, das war tatsächlich abschreckend. Beim Wort rechtsextrem denkt ja jeder zusammenzuckend an die Nationalsozialisten, an gewaltbereite Banden, an Hooligans vielleicht, Glatzköpfe, die mit Baseballschlägern und Springerstiefeln durch Straßen marschieren, Politiker mit komischen Anzügen, merkwürdig aussehend, die die Diktatur und den autoritären Staat predigen, die die demokratischen Freiheits- und Volksrechte einschränken wollen. Das war früher rechtsextrem. Vor allem der Gewaltbegriff war da ganz wichtig. Aber heute ist doch dieser Begriff komplett ausgehöhlt worden von links. Das ist sozusagen die Ausweitung der Kampfzone der Begriffe, die leider auch von sehr vielen Konservativen mitgemacht wird. Allmählich merken es die Konservativen, dass diese Gutmenschlichkeit, dieses Herrenreitergehabe, diese moralische Überheblichkeit auf sie selber zurückschlägt. Aber heute sind rechtsextrem schon Parteien, die sich einfach für geregelte Verhältnisse in der Zuwanderung einsetzen, die sagen, wir müssen mit dem Islamismus, das müssen wir bekämpfen, das können wir so nicht einfach sich ausbreiten lassen. Politiker, die sich für mehr nationale Eigenständigkeit und Souveränität und damit auch für mehr demokratische Volksrechte aussprechen, die geraten heute schon unter Verdacht, rechtsextrem zu sein. Und leider machen da sehr, sehr viele mit. In Deutschland sind es die Medien, der Verfassungsschutz hat das natürlich vorangetrieben, ganz gefährlich. Und das ist am Schluss ein undemokratisches Gebaren. Denn in einer Demokratie braucht es links und rechts. Aber in Deutschland betreiben sie eine fürchterliche Verunglimpfung der Rechten. Die Rechten darf es gar nicht mehr geben. Man muss sich entschuldigen, wenn man rechts ist. Sogar die Rechten selber, ein Armin Laschet im letzten Wahlkampf CDU hat gesagt, wir müssen den Kampf gegen rechts führen. Ich will dem nicht unterstellen, dass er sozusagen jeden Bürgerlichen für rechtsextrem hält. Aber die machen eben mit bei diesen Begriffsumschichtungen, bei dieser Kampfrhetorik, bei dieser linken Kampfrhetorik gegen konservative Positionen. Und das ist undemokratisch, weil eine Demokratie, in der alle links sein müssen, ist keine Demokratie mehr. Ganz einfach. Und das, was heute als rechtsextrem bezeichnet wird, das sind einfach konservative, völlig im demokratischen Spektrum legitime, ja sogar notwendige Positionen, überhaupt nicht extrem. Elon Musk hat sich ja geäußert zu den Europawahlen, hat gesagt, er wüsste nicht, er könne nicht sehen, was jetzt an den Positionen der AfD extremistisch sei. Genauso geht's mir auch. Ich kann nicht ausschließen, dass es extremistische Kandidaten gibt. Ich weiß auch nicht alles, was in so einer Partei vorgeht. Aber um Himmels Willen, wenn ich die AfD-Exponenten, wenn ich die im Fernsehen wahrnehme, wenn ich denen zuhöre, dann kommen die mir viel weniger extremistisch vor, als das, was beispielsweise eine Frau Strack-Zimmermann sagt, diese Extremistin des Krieges, diese Extremistin der Konfrontation, da stimmt einfach etwas nicht mehr. Und was mich besonders irritiert, als 25% Deutscher, meine Damen und Herren, ist dieser neue moralische Herrendünkel da, dieser moralisierende Herrendünkel aus Deutschland, dass jetzt da Deutsche, vor allem auch Schriftsteller, intellektuelle Zeitungen das Gefühl haben, da sozusagen Zensuren verteilen zu können. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Wenn sich aber nichts dagegen, wenn auch deutsche Zeitungen, deutsche Intellektuelle zum Beispiel die Schweiz kritisieren oder Länder kritisieren oder Politiker, die ihnen nicht passen. Aber was mir nicht passt, ist dieser Moralismus. Das ist eben nicht eine sachliche Kritik, sondern man sagt dann einfach, ja, das sind die Bösen, das sind die Übeltäter, das sind die Nachtbuben. Ein neuer Ausdruck, den ich da gelesen habe. Ich bin übrigens auch einer, ich bin auch ein Nachtbube, gemäß den Darstellungen des Schriftstellers Daniel Kehlmann. Er liegt allerdings falsch. Ich bin kein Nachtbube, ich bin ein Frühmorgensbube. Der Ausdruck übrigens stammt von Ludwig Börne, dem großen deutschen Frankfurter Liberalen, den ich hoch verehre, der natürlich unendlich liberaler war als dieser kleinkarierte Kehlmann, der jetzt da auf Leute losgeht, mit denen er sich vermutlich gar nicht so fundiert auseinandergesetzt hat. Jedenfalls ein Nachtbube, das sind wir ja gerade nicht, sondern Frühmorgensbube. Nein, was ich damit sagen möchte, ist, in Deutschland, das ist mein Eindruck, schwingen sich jetzt da plötzlich einige wieder auf mit dem ganz großen Zeigefinger sozusagen im Schlepptau von Frau Baerbock. Dieser Moralismus, fürchterlich. Wo ist da die Bescheidenheit? Wo ist da auch das deutsche Einfühlungsvermögen, das ja in so vielen auch literarischen Meisterwerken sich immer wieder zur Geltung gebracht hat? Aber ich schweife jetzt ab, meine Damen und Herren, wir waren bei der Umetikettierung von rechts zu rechtsextrem. Das ist die Delegitimierung rechter Positionen, konservativer Positionen. Das ist undemokratisch. Dagegen muss man sich wehren. Und eben die Positionen der AfD klingen nicht extremistisch, das sagt Elon Musk. Selenskyj in Berlin, der ukrainische Präsident, wirbt dafür seine Anliegen. Es ist ihm auch weitere Hilfe versprochen worden, die unverbrüchliche Solidarität der Bundesrepublik mit der Ukraine. Es ist die Rede von insgesamt 500 Milliarden US-Dollar Aufbauhilfe in den nächsten 10 Jahren. Die Waffen sind damit noch nicht abgegolten, würde ich mal annehmen. Das sind gigantische Summen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass da die Regierung Scholz Geld verspricht, das weder sie hat noch die Deutschen haben. Und auch wenn sie es hätten, würden sie es nicht ausgeben wollen. Denn ich gehe ja immer noch von der Annahme aus, dass ein Großteil der Deutschen sich für eine Friedenslösung, für eine Verhandlungslösung in der Ukraine einsetzt. Wenn ich da allerdings, ich komme dann gleich darauf, wenn ich dann da allerdings die Liste der beliebtesten Politiker in Deutschland anschaue, dann werde ich dann sehr schnell eines Besseren belehrt. Da sind also all jene Namen vorne, die mehr oder weniger das Gegenteil von dem finden, was ich hier in dieser Sendung predige. Selenskyj in Berlin, das Bündnis Sarah Wagenknecht nicht im Saal, auch die AfD nicht im Saal. Sie wird da übrigens sehr selektiv zitiert, ist mir aufgefallen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da heißt es, keine Bühne für Wiederaufbau-Bettelei. Wenn ich die Welt lese, steht drin, dass die AfD vor allem aber auch sich dagegen gestellt hat, gegen die Kriegsrhetorik Selenskys. Aber vielleicht ist das so, greift hier die FAZ etwas heraus, was natürlich unvorteilhaft klingt. Ja, diese Rappenspalter, diese Geizhälse da von der AfD, die da die Wiederaufbau-Bettelei da, was ist denn das auch für ein fürchterliches, populistisches, Entschuldigung, rechtsextremes Wort. Das ist so etwas der Eindruck, der erweckt werden soll. In der Welt allerdings lese ich, dass die Begründung vor allem auch darauf abzielt, eben die Kriegsrhetorik nicht im Bundeshaus salonfähig zu machen. Empörung ist groß in den deutschen Medien, man kritisiert das selbstverständlich. Ich will da einfach hinzufügen, dass in der Schweiz ich immer ein Befürworter persönlich war, dass zum Beispiel eine SVP, die liberal-konservative Partei, nicht mitmacht bei diesen Selenskyj-Auftritten im Bundeshaus. Es gehört sich nicht, dass die Schweiz als neutrales Land, auf dem Papier noch neutrales Land, hier einseitig Bühnen und Plattformen bietet. Leider ist ja diese Neutralität arg beschädigt. Allerdings, das muss ich im Ausland immer wieder betonen, geben Sie Ihre Hoffnung nicht auf. Die Schweiz hat die Möglichkeit, diese Neutralität wieder einzurenken. Wir haben das auch in der Vergangenheit schon getan. Aber jetzt, da muss ich den Kritikern leider recht geben, macht sich die Schweiz schlicht lächerlich mit dieser Bürgenstock, sprich Bürgenflop-Konferenz. 500 Milliarden für die nächsten 10 Jahre an die Ukraine. Die russischen Vormachtsansprüche seien allerdings zu stoppen, dass die Kommentare, auch dies ein Elend, man ist überhaupt nicht bereit, aus diesen Propagandaformeln auszubrechen, die russischen Vormachtsansprüche. Ich meine, schauen Sie sich mal dieses Bild hier an, der NATO. Ich meine, wer hat jetzt hier Vormachtsansprüche? Die NATO drängt ja auch auf das grüne Gebiet der Ukraine vor, das ja über Jahrhunderte zumindest teilweise, größtenteils zu Russland gehörte. Man kann doch da nicht einfach mit einer Panzerdivision drüber brettern und glauben, dass die Russen das schätzen würden, sogar die Aussicht noch auf amerikanische Atomraketen. Aber die Vormachtstellung der Russen ist das ganze Problem. Und diese Vorwürfe wird geäußert von jener NATO-Seite, die in den letzten 30 Jahren schrittweise an die russische Grenze vorgerückt ist. Natürlich auch auf Wunsch der Oststaaten, klar, aber man muss eben bei solchen Militärallianzen auch die Interessen, die Sicherheitsinteressen der Gegenseite berücksichtigen. Aber die Kriegspropaganda ist so tief eingeschliffen jetzt, eingefressen, eingeätzt hat sie sich in die Hirne, da dieser Talking Heads, vor allem in Deutschland, im Bundestag, russische Vormachtsansprüche, dass man sie fast nicht mehr rausbringt. Desinformation und Propaganda selbstverständlich. Das sind aber immer nur die anderen, sind immer nur die Russen. Da fängt die Misere schon an, dass man das Problem bei sich selber gar nicht sieht. Nochmals zu den Europawahlen. Signale an den Elfenbeinturm. Interessanter Leitartikel von Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, da doch etwas die Bereitschaft festzustellen, dass vielleicht ein paar Politiker in Berlin allzu abgehoben gewesen sind, dass man Themen wie Zuwanderung, Migration, Islamismus, Krieg, Energiepolitik, dass man sich da allzu sehr von Illusionen hat leiten lassen und dass eben das Raumschiff zu stark sich von der Bevölkerung entfernt hat. Wir sind das Volk, hieß es damals in der DDR, meine Damen und Herren, wir sind das Volk. Aber heute ist eben das Volk, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, plötzlich kein richtiges Volk mehr, weil die AfD wären. Da hat sich auch eine interessante Entwicklung vollzogen. Allerdings bleibt auch hier hinzuzufügen, es gibt auch AfD-Hochburgen im Westen. Und zwar große. Entschuldigen Sie. Ich habe mich da leicht erkältet. Während meines Zelensky-Interviews beziehungsweise während meines Aufenthalts in Serbien, nicht weil es dort kalt gewesen wäre, sondern sehr heiß, aber die Aircondition in den Flughäfen und in den Hotelzimmern ist, bemerkenswert. Friedrich Merz, keine Kooperation mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, die Demokratie der Brandmauern und der Selbsteinmauerungen. Friedrich Merz muss aufpassen, dass er am Schluss dann nicht noch eine absolute Mehrheit erreichen muss. Oder es bleiben dann nur noch die Grünen als Koalitionspartner und dann wäre der große Gegner und Kritiker von Frau Merkel am Schluss wieder dort angelangt, wo auch die frühere Kanzlerin hin wollte. In Saarbrücken in einem Regionalzug hat ein 32-jähriger Türke einen 21-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen. Die Messerkultur in Europa, ein ganz finsteres Kapitel. Liste der politischen Sympathieträger in Deutschland, NTV vom Forsa-Institut ermittelt, Boris Pistorius an Nummer 1, dann kommt Henrik Wüst, Daniel Günther, Markus Söder, Cem Özdemir, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Lars Klingbeil, das ist der, der mit den Nazis die AfD beleidigt hat. Allerdings, man muss hier hinzufügen, 570.000 SPD-Wähler sind bei diesen Europawahlen zur AfD übergelaufen. 570.000 SPD-Wähler, Wechselwähler, Wanderwähler, sind das auch alles Nazis, Herr Klingbeil? Oder hat die SPD da auch noch ein noch nicht erkanntes Nazi-Problem? Dann kommt Robert Habeck, Katharina Barley, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, Friedrich Merz, Lauterbach, Ursula von der Leyen, noch vor Christian Lindner, Nancy Faeser, Sarah Wagenknecht, Janine Wissler und am Schluss Alice Weidel und Tino Chrupalla. Also die Leute, die vorne sind, bis und mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, vertreten so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich hier jeden Morgen erzähle. Eine interessante Facette noch, meine Damen und Herren, Sie lesen jetzt überall, dass Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, eine krachende Niederlage erlebt habe. Bei diesen Europawahlen händereibend festgestellt, Waterloo für Orban, der Gegenspieler Peter Magyar sei da auf magische fast 30% gekommen. Habe ich mich zuerst mal gefragt, jetzt habe ich doch immer gedacht, Ungarn sei eine Diktatur, sei eine Autokratie, da kann es ja gar keine schnell aufsteigende Opposition geben. Offenbar doch. Könnte es sein, dass in der Diktatur Ungarn mehr Demokratie drinsteckt, als in den Demokratien, die die Diktatur, die angebliche, kritisieren? Halte das ja für völligen Unsinn. Natürlich ist Ungarn eine Demokratie und das sehen Sie einmal mehr hier stark bekräftigt durch dieses erstaunliche Resultat von Peter Magyar. Was allerdings ausgeblendet wird, ist, dass die frühere Opposition gegen Orban, die gibt es gar nicht mehr, die ist sozusagen aufgegangen in diesem neuen Bündnis der Hoffnung, dass der Versuch, den Langzeitministerpräsidenten von der Macht zu verdrängen. Das ist auch legitim, das ist auch demokratisch. Am Schluss haben sie ja auch den Dicken in Berlin, den Helmut Kohl, haben sie ja abserviert, abgewählt, ziemlich unromantisch, dann auch mit der Spendenaffäre sozusagen noch ausgegrenzt, gecancelt gewissermaßen. Demokratien sind die Staatsformen der Mitleidlosigkeit und der Alternativen. Und offensichtlich haben wir in Ungarn auch eine starke Alternative. Nun zur Niederlage, zur angeblichen Niederlage von Viktor Orban. Fidesz errang 44,79% der Stimmen. Das ist weniger als 53 Prozent 2019. Aber es hat auch eine massiv höhere Wahlbeteiligung gegeben und die Fidesz, oder der Fidesz, muss man richtigerweise sagen, hat noch nie so viele Stimmen erreicht wie diesmal, nämlich 2,04 Millionen Wahlbürger haben sich für die Orbán-Partei ausgesprochen. Das sind 10% mehr als beim letzten Mal. Also wo ist hier die krachende Niederlage? Und wenn ich die Statistiken anschaue, dann sind nur gerade zwei Parteien, ich glaube in Bulgarien oder in Rumänien und in Frankreich, die sind stärker, die haben noch besser abgeschnitten, das Rassemblement National, als die Orbán-Partei. Aber zum Beispiel die hochgejubelte Frau Meloni, die kam ja auf wie viel? 28,9%, also noch unter 30%. Wo ist da jetzt also der totale Verlierer Orbán? Sehr merkwürdig. Übrigens auch bei den Kommunalwahlen haben sie sehr gut gepunktet, da die Ungarn. Und die 44,79% hätten immer noch locker, also Orbán-Kritiker, aufgepasst, hätten immer noch locker gereicht, um eine Zweidrittelsmehrheit im ungarischen Parlament zu erzielen. Das ist hier die Realität dieses Themas. Dann haben wir einen Knatsch, der sich da abzeichnet mit jüngsten Entwicklungen bei Apple. Ich kann nicht sagen, dass ich dieses Thema genau durchblicke, aber da haben sich jetzt auch Elon Musk eingeschaltet, Tim Cook natürlich von Apple. Worum geht's da? Apple hat angekündigt, die OpenAI ChatGPT Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, auf die eigenen Geräte zu bringen. Und das wiederum hat die Kritik ausgelöst, dass dies sozusagen zu einer Superspionage der Apple-Kunden führen würde. Und sollte dies tatsächlich passieren, so wie das der Konzern beabsichtigt, hat Elon Musk gesagt, dann würde also Apple von allen Geräten, die er beeinflussen könne, das würde dann gestrichen. Also eine große Auseinandersetzung da über Spionage-Software in den Vereinigten Staaten von Amerika bei Apple, große Kritik, da schalten sich also die Alpha-Tiere der Wirtschaft ein. Ich gehe davon aus, dass dieses Thema uns noch weiter beschäftigen wird. Ich schaue noch ganz kurz die Schlagzeilen an hier in der Welt. Was Friedrich Merz aufführt, ist politischer Kindergarten, das sagt Sarah Wagenknecht. Die Nazi-Vorwürfe habe er bekräftigt, Lars Klingbeil, aber eben da muss er erklären, ob die SPD, die ja so viele Wähler an die AfD verloren hat, ob die SPD da ein bis jetzt noch heimliches Nazi-Problem hatte, dann eigentlich stellen wir fest, dass die AfD sozusagen eine neue, ja, Arbeiterpartei vielleicht sein könnte oder eine neue CDU, wenn sie so weitermacht. Das wird man beobachten können. Die Wählerwanderung, ja, 570.000 ehemalige SPD-Wähler sind zur AfD übergelaufen. Wusste Klingbeil, dass in seiner Partei so viele Nazis versteckt waren? Auch die Union verlor 570.000 Wähler an die AfD. Und selbst die FDP beherbergte bisher 430.000 Nazis, die zur AfD übergelaufen sind. Dies die statistischen Erhebungen von Hans Kaufmann in der Weltwoche nachzulesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Bleiben Sie heiter, bleiben Sie zuversichtlich, auch im Angesicht unerfreulicher Entwicklungen. Aber irgendwann muss es auch wieder aufwärts gehen. Bis gleich.